Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zu dieser Regierungspressekonferenz. Ich begrüße den Regierungssprecher Steffen Hebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Das Verteidigungsministerium ist offensichtlich staubedingt noch abwesend. Das Bundesbildungsministerium hat sich abgemeldet. Wir fangen direkt an diesem Montagmorgen mit Ihren Fragen. Wer möchte beginnen? Herr Rinke. Wieso überrascht mich das nicht?
Dankeschön. Ich hätte ganz gerne von Herrn Hebestreit oder Herrn Fischer, steht noch Herr Wagner vorne, Herrn Fischer, eine Einschätzung der Österreich-Wahl. Ist das, was in Österreich passiert ist, ein Einzelereignis, dass jetzt eine rechtspopulistische Partei da stärkste Kraft wurde, oder sehen Sie da einen europäischen Trend? Danke.
Also grundsätzlich, das kennen Sie, Herr Rinke, äußern wir uns überhaupt nicht zu Wahlergebnissen in anderen Ländern. Wir arbeiten mit all den gewählten Regierungen zusammen, die dann entstehen. Im Augenblick ist dies erstmal ein Wahlergebnis und in Österreich wird jetzt die Regierungsbildung stattfinden. Das scheint ein wenig zu dauern und wenn die Regierung steht, dann können wir uns dazu äußern. Aber Weiteres habe ich hier zum jetzigen Zeitpunkt nicht mitzuteilen.
Ergänzung des Auswärtigen Amtes.
Ja, wir stehen ja als Deutschland, Österreich, aber auch als Mitgliedstaaten der Europäischen Union in der gemeinsamen Verantwortung, die Europäische Union zu gestalten. Und das gilt ganz unabhängig von der Frage, welche Partei in Regierungsverantwortung ist und wie das ausgehen wird. Das werden wir natürlich genauestens und auf das Engste verfolgen.
Darf ich nochmal nachfragen? Wir haben ja jetzt bei der niederländischen Regierung gesehen, wo die Antworten ja etwa ähnlich ausfielen, dass es dann in der Folge aber schon eine Folge auch für die EU-Politik gibt. Der Wunsch der niederländischen Regierung, jetzt bei Innen- und Justiz auch Ausnahmeregeln zu bekommen beim Thema Migration. Also befürchten Sie, dass das jetzt ein Trend werden würde, dass auch Österreich, die neue österreichische Regierung möglicherweise solche Ausnahmen fordert?
Herr Rinke, Veränderungen durch Wahlen in Regierungen. Es wäre ja geradezu traurig, wenn das nicht auch zu einer veränderten Politik führt. Und das spürt man natürlich auch auf europäischer Ebene. Das geht in die eine, aber wie auch in die andere Richtung. Also in einigen Ländern gewinnen Sozialdemokraten, in anderen Christdemokraten, in weiteren andere Parteien. Und damit geht man dann auf europäischer Ebene in guter europäischer Zusammenarbeit und mit dem Ziel, gute europäische Beschlüsse zu treffen.
Herr Jung.
Herr Bestreit, gerade angesichts der dunklen deutsch-österreichischen Geschichte findet die Bundesregierung es nicht zumindest wichtig zu kommentieren, dass zum ersten Mal Rechtsextreme die stärkste Kraft in Österreich geworden sind nach dem Krieg?
Von dieser Regierungsbank aus halte ich es, so wie Herr Rinke ja zu Recht festgestellt hat, immer so, dass wir Regierungshandeln kommentieren gegebenenfalls, aber keine Wahlen kommentieren von diesem Platze aus. Und so wird es auch bleiben.
Aber der Bundesregierung ist ja auch der Kampf gegen Rechtsextremismus wichtig und der hört ja nicht an der deutschen Grenze auf.
Der Einfluss der Bundesregierung im Augenblick beim Kampf gegen Rechtsextremismus, darauf konzentrieren wir uns innerhalb der Grenzen Deutschlands. Da gibt es genug zu tun und da ist mit viel Engagement sind wir auch dabei, allesamt. Und ich bleibe dabei, dass ich, was das Wahlergebnis gestern aus Österreich anbetrifft, nicht mehr dazu sage, als ich gesagt habe.
Gibt es weitere Fragen dazu? Herr Jessen.
Herr Hebestreit, es ist ja unausweichlich, dass man die österreichischen Wahlen dann eben doch vergleicht, auch mit deutschen Landtagswahlen oder erwähnt mit zum Beispiel französischen oder niederländischen Wahlen. Was im Wahlergebnis ist aus Sicht der Bundesregierung eigentlich vergleichbar an Kritik am Handeln der aktuellen Regierungen?
Herr Jessen, ich halte es weder für unausweichlich noch für meinen Job, Wahlergebnisse, ob sie nun auf Landes- oder auf nationaler Ebene stattfinden, hier zu kommentieren. Und insofern ist die Grundlage Ihrer Frage, die teile ich nicht. Insofern kann ich mich da auch an keiner Antwort versuchen. Ich glaube, das ist stärker Ihre Aufgabe als Journalisten, so etwas einzuordnen und zu bewerten und nicht Teil der Bundesregierung.
Also es würde mich wundern, wenn nicht die Bundesregierung und andere politische Kräfte solche Vergleiche anstellen würden, aber gleichwohl. Dennoch kommt nicht aus Sicht der Bundesregierung in vergleichbarer Weise Kritik am Handeln der jeweiligen nationalen Regierungen in den Wahlergebnissen zum Ausdruck?
Auch das wäre jetzt eine Interpretation von Wahlergebnissen. Ich glaube, grundsätzlich tut man immer gut daran, die eigenen Wahlergebnisse auszuwerten und zu interpretieren, aber nicht die anderer Länder oder in dem Fall, wenn Sie es auf die Landtagswahlen beziehen, auch anderer Bundesländer.
Gibt es weitere Fragen zum Thema Österreich? Dann ist Herr Steiner dran mit einer Frage.
Frage an Herrn Fischer und an Herrn Hebestreit. Habe ich das richtig verstanden, dass Frau Baerbock jetzt sich klar für eine Lieferung von Taurus an die Ukraine ausspricht? Und Herr Hebestreit, wie verhält sich der Kanzler dazu?
Ich glaube, die Außenministerin hat gestern in Bericht aus Berlin nichts Überraschendes zu der Frage gesagt. Insofern gibt es dem auch nichts hinzuzufügen. Was klar ist, für eine Lieferung von Taurus braucht es sozusagen einen Konsens in der Bundesregierung.
Und Herr Steiner, zu Ihrer Beruhigung kann ich sagen, dass der Bundeskanzler seit geraumer Zeit eine klare Position zu dieser Frage eingenommen hat. Und diese Position gilt weiterhin. Er hatte sie vergangene Woche, glaube ich, auch noch einmal verstärkt.
Das heißt, der Bundeskanzler sieht keinen Anlass, an seiner Position in irgendeiner Form zu rütteln.
Korrekt.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich. Ukraine taucht. Ja, das können wir dann, wenn das Verteidigungsministerium ist, ist immer noch nicht da, ne? Der Stau ist offensichtlich länger. Das passiert jetzt. Aber wir können das Verteidigungsministerium noch mal einbinden. Gibt es weitere Fragen sonst jetzt zum Thema Ukraine Taurus? Das sehe ich nicht, denn ist Herr Jung dran mit einem neuen Thema.
Ja, Thema Nahost. Vielleicht fangen wir mal mit der Lage im Libanon an. Herr Fischer, wie bewerten Sie die humanitäre Lage in vielen Teilen des Libanons? Und können Sie uns mal aufklären, wie Deutschland bzw. die EU gerade humanitär hilft und helfen kann?
Naja, also die humanitäre Lage hat sich in den letzten Tagen, in den letzten Wochen verschlechtert. Das haben wir alle verfolgt. Ende letzter Woche hieß es von Seiten der UN, dass 200.000 Libanesinnen und Libanesen innerhalb des Landes auf der Flucht sind. Der Ministerpräsident sprach übers Wochenende vor den Vereinten Nationen von 1 Million Libanesinnen und Libanesen, die jetzt ihre Wohnung verlassen haben. Das heißt natürlich, die humanitäre Lage ist angespannt. Es gibt Fluchtbewegungen aus dem Südlibanon und aus einzelnen Stadtteilen Beiruts in den Norden Libanons und in sicherere Stadtteile Beiruts. Es gibt auch eine Bewegung Richtung Syrien. Und gemeinsam mit den Hilfsorganisationen der Vereinten Nationen bemühen wir uns natürlich darum, dieses Leid zu lindern. Und ich weiß nicht, ob Sie das verfolgt haben, aber die Außenministerin hat am Ende der UN-Woche, also letzte Woche, Ende letzter Woche angekündigt, dass wir die Menschen im Libanon nicht alleine lassen und diese weiter unterstützen und dafür 62 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung gestellt werden, mit dem wir Essen und Notunterkünfte bereitstellen für diejenigen, die ihr Zuhause verloren haben.
62 Millionen zusätzlich kommen, also wie ist jetzt das Gesamtpaket?
Die Zahl muss ich Ihnen nachreichen, aber die 62 Millionen, davon kann man ja schon einige Zeit einiges finanzieren.
Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
Herr Rieke dazu.
Und dann. Ja, Herr Fischer, können Sie was sagen zu den Evakuierungen von Deutschen, die sich im Libanon befinden? Wie viele sind das überhaupt noch? Es gab ja früher schon mal Ausreiseaufforderungen und wie gesagt, was können Sie sagen zur Evakuierung? Es gab Berichte, dass das über Zypern der Fall sein soll.
Also vielleicht fange ich mal allgemein an. Der Krisenstab der Bundesregierung hat am Freitag und am Sonnabend erneut im Auswärtigen Amt getagt und die aktuelle Lageentwicklung aufs Engste verfolgt und bewertet. Und das haben Sie ja auch verfolgen können, hat beschlossen, die Krisenstufen für die Auslandsvertretungen in Beirut, in Tel Aviv und in Ramallah anzuheben. Das bedeutet konkret, dass Familienangehörige der entsandten Beschäftigten die Dienstorte jetzt schrittweise verlassen werden und auch das entsandte Personal ausgedünnt wird, allerdings in einer Weise, dass die Arbeits- und Handlungsfähigkeit der Botschaften und Vertretungen in keinster Weise eingeschränkt wird. Die Mittlerorganisationen, die deutschen Mittlerorganisationen sind mit uns dazu in engem Kontakt und vollziehen diese Schritte auch nach. Und soweit erforderlich und gewünscht, unterstützen wir als Auswärtiges Amt auch bei der Ausreise. Dafür prüfen wir alle Optionen. Über das Wochenende sind einzelne Kolleginnen auch aus Beirut mit kommerziellen Fluggesellschaften ausgeflogen. Sie wissen ja, der Flughafen ist immer noch offen, allerdings ist das Flugangebot natürlich drastisch eingeschränkt. Und was Israel angeht, auch der Flughafen in Tel Aviv ist offen und auch in Ramallah gibt es momentan keine Schwierigkeiten, das Westjordanland zu verlassen. Und das heißt, wir sind momentan in einem Bereich, wo wir bei der Ausreise unterstützen, aber wir sind explizit nicht in einem Evakuierungsszenario.
Könnten Sie bitte noch was zu den Zahlen sagen?
Ach so, wir gehen derzeit davon aus, dass sich rund 1.700 deutsche Staatsangehörige im Libanon befinden. Das sind zumindest diejenigen, die sich auf unserer Krisenvorsorgeliste Elefant registriert haben. Sie wissen, da gibt es immer eine gewisse Dunkelziffer, aber das ist die Zahl, mit der wir arbeiten. Und mit denen stehen wir über unsere Landsleutebriefe momentan praktisch in einem ständigen Kontakt. Oh, die Kolleginnen und Kollegen schreiben mir gerade, dass es mittlerweile 1.800 Personen sind, die sich auf der Liste registriert haben.
Herr Ayash ist dran.
Erwarten Sie eigentlich die Bundesregierung eine Inflation, eine israelische Inflation im Libanon und auch, ob auch die deutsche Botschaft dort in Beirut noch geöffnet ist?
Ja, also ich habe nicht ganz genau verstanden, was Sie gefragt haben, aber die deutsche Botschaft in Libanon ist weiter geöffnet, arbeitet und ist handlungsfähig.
Die erste Frage, ob Sie eine Invasion erwarten.
Eine Invasion erwarte. Ich spekuliere grundsätzlich nicht.
Dann ist Herr Jessen dran.
Herr Fischer, es starb ja nicht nur Nasrallah bei dem Militärschlag, sondern einige hundert Zivilisten. Hat das irgendwelche Auswirkungen auf die völkerrechtliche Bewertung dieses Angriffs?
Naja, ich glaube, man muss diese Angriffe natürlich immer in ihrer Gesamtheit sehen. Man muss sehen, ob das Ziel verhältnismäßig war. Man muss die Opferzahlen sehen. Muss alles vorher in die Erwägung einfließen. Und auf der Grundlage kann man dann beurteilen, ob ein Luftschlag dieser Art völkerrechtskonform war oder nicht. Ich meine, was wir sehen, ist, dass die Hisbollah seit dem 8. Oktober Israel immer wieder mit Raketen angegriffen hat, dass mehrere 10.000 Israelis den Norden Israels aufgrund der Gefahr durch die Hisbollah verlassen mussten und seit ja praktisch jetzt einem Jahr als Flüchtlinge im eigenen Land leben. Und natürlich steht da Israel das Recht auf Selbstverteidigung im Rahmen des Völkerrechts zu.
Ja, die Argumentation kennen wir auch aus der Beantwortung von ähnlich gelagerten Fragen zu anderen Luftangriffen. Gleichwohl ist der Hinweis auf das Selbstverteidigungsrecht dann eben doch in Relation zu den realen Zahlen ziviler Opfer. Ist das ausreichend als Begründung einer völkerrechtlichen Legitimität dieser Art von Angriffen?
Ich habe Ihnen ja erläutert, was für Beweggründe dann oder was für Gründe in eine solche Bewertung einbezogen werden müssen. Aber das ist keine Frage, die ich hier sozusagen auf Grundlage sozusagen nur spärlicher Informationen abschließend beantworten kann. Grundsätzlich ist aber so, dass natürlich die Hisbollah eine Terrororganisation ist und es ist sich offensichtlich um ein Treffen der Führungsspitze der Hisbollah gehandelt hat, von dem man sozusagen auch aus der Ferne davon ausgehen kann, dass sie ihre weiteren Operationen geplant haben. Also insofern gibt es in dieser Hinsicht auch Gründe, die dafür sprechen, dass hier das Recht auf Selbstverteidigung ausgeübt wurde.
Herr Jung.
Also ich verstehe Sie richtig, wenn jetzt zivile Infrastruktur bombardiert wird, wo hunderte Zivilisten, also Unschuldige, sterben, dann ist das für die Bundesregierung völkerrechtlich okay, weil Sie das als Selbstverteidigung Israels sehen.
Herr Jung, ich glaube, Sie versuchen mich absichtlich misszuverstehen. Ich habe doch vorhin gesagt, welche Beweggründe und welche Erwägungsgründe einzubeziehen sind. Und dazu gehört natürlich auch die Zahl der zivilen Opfer, die in einem Verhältnis zu dem militärischen Ziel stehen muss. Das ist die völkerrechtliche Vorgabe. Das ist nichts, was ich mir hier ausdenke. Und das ist vor jeder einzelnen Operation genau zu überprüfen.
Ja, aber Sie haben jetzt auf die Frage des Kollegen ja nur mit den Angriffen von Hisbollah geantwortet, sowie das Selbstverteidigungsrecht Israels erwähnt. Darum kam es so rüber, als ob Sie diese Aktion verteidigen. Wir fragen ja hier nach den zivilen Opfern.
Ja, jedes zivile Opfer ist ein ziviles Opfer zu viel. Das ist das wissen Sie, das ist unsere klare Haltung. Genau.
Herr Rinke.
Eine Frage ans Innenministerium. Herr Funke, können Sie uns bitte sagen, ob weiter Abschiebungen nach Libanon stattfinden oder ob die wegen der Entwicklung im Libanon jetzt unterbrochen wurden?
Also es gibt keinen formalen Abschiebestopp nach meiner Kenntnis, weil das müssten die Länder entscheiden, das können nicht wir entscheiden. Aber Sie wissen, Herr Rinke, dass Abschiebung immer eine Einzelfallprüfung und der Möglichkeit des Rechtswegs offen steht und ob sozusagen dann in Einzelfällen Abschiebungen erfolgen, halte ich für momentan praktisch wahrscheinlich eher nicht. Aber Sie wissen auch, es liegt in der Hand oder die Abschiebung fällt in die Zuständigkeit der Länder. Das heißt, nur die können Ihnen das im Einzelfall sagen. Aber einen formalen Abschiebestopp, den gibt es nicht.
Herr Steiner.
Ja, ich wollte bei Herrn Funke bleiben. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist es ja so, dass die Hisbollah in Deutschland einem Betätigungsverbot unterliegt. Es gab mal die Zahl von 1050 Menschen, die dem engeren Kreis zugerechnet werden. Was ist da der aktuelle Stand? Wie viele Menschen und mit welchem Gefährdungspotenzial für die Sicherheit hier in Deutschland? Von wie viel davon geht das BMI derzeit aus?
Also die Zahl, die meine ich, ist relativ aktuell, wenn ich das richtig erinnere. Gegebenenfalls schreiben meine Kollegen mir und ich korrigiere das. Was die Gefährdungslage angeht, wissen Sie, dass die Lage im Nahost insgesamt natürlich Auswirkungen auf unsere innere Sicherheit in Deutschland hat. Das haben wir und die Ministerin immer wieder betont. Das beobachten wir insbesondere seit dem 7. Oktober vergangenen Jahres. Und da spielt die Rolle jetzt oder die Situation im Libanon natürlich ebenso eine Rolle wie der Angriff der Hamas auf Israel. Also ist eine konstant angespannte Situation, keine Frage.
Als Nachfrage dazu noch, wurden im Zuge der letzten Tage, der Ereignisse der letzten Tage und Wochen, wurden die Sicherheitsmaßnahmen für israelische Einrichtungen in Deutschland noch einmal verstärkt?
Der Schutz israelischer und auch jüdischer Einrichtungen ist primär erstmal Aufgabe der Länder. Sie wissen, dass der Bund und die Länder da in ganz enger Kooperation miteinander stehen und lageangepasst die Dinge auch oder die Sicherheitsvorkehrungen gegebenenfalls auch erhöhen. Aber wie gesagt, da das primär Aufgabe der Länder ist, können nur die Ihnen antworten, ob sie das momentan oder akut erhöht haben. Ich kann Ihnen nur versichern, dass die Sicherheitsbehörden des Bundes und da insbesondere des BKAs im engen Austausch mit den Ländern diesbezüglich stehen.
Herr Jung.
Herr Fischer, ich weiß jetzt nicht, ob Sie in New York letzte Woche dabei waren bei der UN-Vollversammlung, aber da hat ja auch der israelische Premierminister geredet. War die Ministerin anwesend während der Rede und hat sie die Äußerung zur Kenntnis genommen, dass Herr Netanyahu die Vereinten Nationen als antisemitischen Sumpf und als anti-israelische Flacherde-Gesellschaft bezeichnet hat.
Also ich war letzte Woche nicht mit in New York, war letztes Jahr in New York. Ich glaube nicht, dass die Ministerin bei der Rede von Herrn Netanyahu anwesend war.
Ja, wie bewerten Sie diese Aussagen?
Sie wissen, dass wir diese Aussagen entschieden zurückweisen. Aber lassen Sie noch mal was zu Ihrer vorherigen Frage sagen. Ich habe jetzt noch mal bei den Kolleginnen und Kollegen nachgehört. Und es ist tatsächlich so, dass wir das Ausmaß der Zerstörung und die Zahl der zivilen Opfer der Angriffe auf Südbeirut, dass die noch nicht offiziell bekannt sind. Aber klar, da haben wir vorhin ja auch drüber gesprochen. Ich meine, die letzten Tage haben zu großen Flüchtlingsbewegungen geführt und haben auch dazu geführt, dass viele Zivilistinnen und Zivilisten getötet worden sind. Und ich meine, nochmal, jeder Tod einer Zivilistin oder eines Zivilisten ist ein Tod zu viel. Und der Schutz der Zivilbevölkerung ist das oberste Gebot für alle Parteien. Das gilt sowohl für die Hisbollah, das gilt für andere libanesische Parteien, aber es gilt natürlich auch für Israel. Und klar ist auch, dass niemand eine umfassende Eskalation wünscht, weil diese würde ja niemanden dauerhafte Sicherheit bringen. Und deshalb, Sie erwähnten New York, hat die Außenministerin da ja gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus der G7, mit Frankreich, den USA, aber eben auch einigen arabischen Staaten für einen 21-tägigen Waffenruhe geworben, um so ein Fenster für Diplomatie zu schaffen und eine diplomatische Lösung zu ermöglichen, und das im Einklang mit der einschlägigen UN-Resolution 1701. Und diese Bemühungen unterstützen wir natürlich weiterhin. Sie haben möglicherweise die Äußerungen des US-Präsidenten gesehen, die ja in eine ähnliche Richtung gehen. Und das ist das, woran wir mit Blick auf Libanon derzeit arbeiten.
Ja, die Welt setzt ja auf Deeskalation, die Bundesregierung ja auch. Die Akteure offenbar auf Eskalation, auch Israel. Es könnte ja tatsächlich jetzt zu einem großen Krieg kommen. Wie bereitet sich denn die Bundesregierung vor, vielleicht auch mit Hilfe der Bundeswehr? Die Amerikaner verlegen Truppen in den Nahen Osten, natürlich zur Hilfe Israels. Ist das für die Bundesregierung auch eine Überlegung? Ja. Man muss sich auf alle Eventualitäten vorbereiten.
Wir arbeiten aktiv mit ganzer Kraft daran, dass die Situation nicht zu einem furchtbaren regionalen Flächenbrand wird. Sie haben gesehen, die Ministerin hat sich in New York auch mit dem iranischen Außenminister getroffen. Da spielte dieses Thema natürlich auch eine wichtige Rolle. Und im Übrigen ist es das, glaube ich, worauf unser Fokus derzeit liegt.
Gibt es weitere Fragen zum Thema Nahost? Dann sind Sie nochmal dran, Herr Jung.
Gibt es eine Bewertung der israelischen Angriffe im Jemen auf die Houthis?
Ich glaube, da gilt dasselbe, was ich vorhin bei Libanon gesagt habe. Israel wird immer wieder von den Houthis mit Raketen und mit Drohnen angegriffen. Und auch da steht grundsätzlich das Recht auf Selbstverteidigung Israel zu.
Herr Kollege.
Ja, vielleicht auch an das Auswärtige Amt und vielleicht auch an Herrn Hebestreit. Die Bundesregierung setzt sich in der EU ein, die Revolutionsgarden auf die Terrorliste zu nehmen. Die Hamas steht da schon. Bei der Hisbollah macht die EU eine von zumindest der israelischen Seite als sehr künstlich empfundene Trennung zwischen dem politischen Flügel und dem militärischen Flügel der Hisbollah. Beabsichtigt die Bundesregierung in der EU darauf hinzuwirken, dass die Hisbollah als Gesamtorganisation auf die EU-Terrorliste kommt?
Wir analysieren natürlich immer wieder die Situation und stehen auch zu diesem Thema in einem engen Austausch mit unseren EU-Partnern. Aber es ist natürlich auch so, und das wissen Sie, dass in dieser Frage Einstimmigkeit auf EU-Ebene erforderlich ist. Und wenn ich mir so das Stimmungsbild anschaue, sehe ich das derzeit nicht auf EU-Ebene.
Zusatz?
Ja, ich hätte noch eine Nachfrage zu den Zahlen, die ja hier auch schon eine Rolle gespielt haben. Die libanesische Regierung redet ja von ungefähr 1600 Toten zum derzeitigen Zeitpunkt. differenzierte aber in keiner Weise zwischen Zivilisten und Hisbollah-Kämpfern. Wenn man jetzt die Ziele der Luftangriffe vor allem im Süden anschaut, kann man zu der Vermutung gelangen, dass ein nicht unerheblicher Anteil Hisbollah-Kämpfer sind. Haben Sie da in irgendeiner Form Informationen dazu, wie sich das Verhältnis da gestaltet zwischen Zivilisten und Kombattanten, die da ums Leben gekommen sind?
Das habe ich ja vorhin schon versucht, auf die Frage von Herrn Jung zu beantworten, dass wir noch bei der, sozusagen, wenn man so will, Schadenserhebung sind und kein vollständiges Lagebild über die Opferzahlen haben.
Herr Rinke.
Herr Fischer, anknüpfend daran, der EU-Außenbeauftragte hat zu einer Sondersitzung eingeladen, der EU-Außenminister. Können Sie uns da etwas mehr zu sagen, weil das ein bisschen kryptisch bisher nur war, was aus Brüssel kam? Findet die heute statt, physisch, und was ist eigentlich das genaue Ziel?
Ich glaube, also mein letzter Stand ist, dass tatsächlich heute am späteren Nachmittag die Außenministerinnen und Außenminister der EU im Rahmen einer Videokonferenz sich zusammenschalten, auf Einladung des Hohen Beauftragten und sich zur Lage in Libanon austauschen werden.
Gibt es da irgendwelche konkreten Ziele, die die Außenministerin hat, was beschlossen werden sollte?
Naja, ich meine, sozusagen, wir arbeiten, das habe ich ja schon dargestellt, in New York, aber auch im Rahmen der G7, der Quad, der Quint und auch der EU natürlich daran, diesen Konflikt so einzuhegen, dass er nicht zu einer weiteren regionalen Eskalation führt. Und wir arbeiten daran, möglichst auch zu einer Deeskalation beizutragen.
Dann machen wir nochmal hier vorne weiter.
Ja, ich hätte nochmal eine Frage zum Thema Evakuierung, vielleicht auch an Herrn Kollatz. Eine Option, die da ja immer wieder im Raum steht, ist eine schnelle Luftabholung durch die Bundeswehr. Das würde ja nur funktionieren, solange der Flughafen noch offen ist. Und es hat ja am Wochenende schon eine Episode gegeben, wo in letzter Minute ein iranisches Frachtflugzeug abgedreht ist, Israel damit gedroht hat, andernfalls den Flughafen zu bombardieren. Müsste man sozusagen nicht jetzt, wo sich abzeichnet, dass es ja eben nicht zu der gewünschten und von der Bundesregierung geforderten Deeskalation kommt, solange die Möglichkeit noch besteht, eben das über den Flughafen zu machen.
Herr Fischer hat sich ja ausgiebig geäußert zu dem, was im Moment ansteht. Im Übrigen ist es nicht opportun, im Vorwege über mögliche Szenarien zu spekulieren. Wir tauschen uns dazu auch über das gemeinsame Lagebild ständig aus und sind im Rahmen der nationalen Krisenvorsorge natürlich immer darauf eingestellt, auf alle Gegebenheiten zu reagieren.
Herr Jung.
Ja, nochmal aktuell. Das Wall Street Journal berichtet, dass israelische Spezialeinheiten im Südlibanon selbst, also auf dem Boden, eingedrungen sind und dort Angriffe machen. Das würde an den Einmarsch in Gaza letztes Jahr erinnern. Haben Sie da eigene Erkenntnisse und warnt die Bundesregierung Israel vor einer Invasion des Südlibanons?
Wir haben, also die Nachrichten habe ich zur Kenntnis genommen. Ich kann sie aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht aus eigener Erkenntnis verifizieren.
Was würde denn eine Bodenoffensive Israels bedeuten?
Ich werde jetzt nicht spekulieren über Dinge, die möglicherweise gar nicht auf der Tagesordnung stehen.
Ja, aber wir fragen ja, weil als es um die Invasion in Gaza ging, hat die Bundesregierung ja ausdrücklich immer wieder gesagt, keine gute Idee. Nicht machen. Jetzt fragen wir ja beim Libanon.
Ja, Sie wissen, dass wir auf eine Deeskalation hinarbeiten.
Herr Stein.
Ja, aber Frage ein bisschen anderes Segment, aber an Herrn Funke in dem Fall. Es gibt laut Medienberichten große Flüchtlingsbewegungen vom Libanon nach Syrien, vorwiegend von vorher aus Syrien nach in den Libanon geflohenen Personen. Ich würde gerne wissen, inwieweit die aktuellen Ereignisse auch bereits in Zahlen ablesbar sind, die Deutschland betreffen, also neue Asylanträge, ankommende Flüchtlinge etc.
Also dazu kann ich von hier aus derzeit noch nichts sagen. Insbesondere möchte ich auch nicht spekulieren. Sie wissen, dass die Asylzahlen monatlich vom BAMF veröffentlicht werden. Das heißt, da müssen wir dann sehen, ob sich tatsächlich eine Entwicklung abzeichnet. Sie wissen auch, dass Fluchtbewegungen von vielen Faktoren abhängen. Deswegen möchte ich von hier nicht spekulieren, wohin die Menschen gegebenenfalls flüchten, und bitte darum Verständnis.
Herr Funke, das heißt, ich verstehe das richtig. Trotzdem alle deutschen Außengrenzen derzeit kontrolliert werden, können Sie da noch keinen Trend feststellen in irgendeiner Form?
Das ist korrekt. Ich kann derzeit keinen Trend feststellen. Und Sie wissen auch, dass wir zu den Binnengrenzkontrollen die Bundespolizei noch keine Zahlen veröffentlicht hat. Und deswegen kann ich von hier aus derzeit nichts sagen.
Gibt es Herr Jessen?
Herr Fischer, haben Sie eigentlich irgendwelche im Kontakt mit der israelischen und vor allem Regierung irgendwelche Anzeichen, Indizien dafür, dass die deutschen Argumente, auch Bedenken, dort aufgenommen und in Handeln umgesetzt werden? Oder ist das eigentlich mehr so eine Art Rufen in den schalltoten Raum?
Naja, Sie können davon ausgehen, dass die Dinge, die die Bundesregierung sagt, ob das nun der Bundeskanzler ist oder die Bundesaußenministerin oder sogar wir hier von der Bank der Regierungspressekonferenz in Israel sehr wohl, sehr genau wahrgenommen werden. Das heißt nicht immer, dass sie auch befolgt werden, aber ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass wir uns in New York darum bemüht haben, gemeinsam mit Amerikanern, Franzosen und anderen eine 21-tägige Waffenruhe herzustellen. Und sagen wir mal so, da gab es von israelischer Seite durchaus unterschiedliche Signale. Nämlich es gab Signale in Richtung, dass das mit der Waffenruhe klappen würde. Hat es dann aber nicht. Aber das zeigt ja schon, dass diese Diskussionen auch gehört werden und zumindest in Teilen der israelischen Administration auch verfangen.
Also bitte gehen Sie davon aus, dass diese Frage wirklich einem sehr ernsthaften Erkenntnisinteresse entspringt, weil es wäre ja, glaube ich, auch für Sie als handelnde politische Institutionen frustrierend und furchtbar, wenn Sie den Eindruck hätten, Sie reden und es passiert eigentlich gar nichts, sondern tropft nur ab. Deswegen nochmal, wenn Sie jetzt sagen, ja, es gab auch Signale, dass das aufgenommen, ernsthaft erwogen wird, woran scheitert es denn dann, dass nicht mal in minimaler Form sozusagen die Versuche einer Waffenruhe, temporären Waffenruhe von Seiten der israelischen Regierung aufgenommen werden?
Es ist ja nicht nur die israelische Regierung, da gibt es ja auch noch andere Akteure, die Hamas und Hezbollah und den Iran und weitere regionale Akteure. Also natürlich ist es in manchen Momenten frustrierend. Ich meine, die Lage in Gaza, über die wir heute noch gar nicht gesprochen haben, ist weiterhin katastrophal. Fortschritt ist oft nur millimeterweise messbar. Aber ich weise doch darauf hin, dass zum Beispiel vor einem Jahr eine Totalblockade gegenüber Gaza verhängt worden ist. Sowohl Strom als auch Wasser als auch keine humanitären Güter sind reingekommen. Und ich glaube, wir haben gemeinsam als Bundesregierung, aber auch mit unseren Partnern in der arabischen Welt, aber auch Amerikanern, Franzosen, Briten intensiv daran gearbeitet, dass Hilfsgüter reinkommen, dass das Wasser reinkommt, dass Strom reinkommt. Und dann gibt es andere Dinge, wie dass uns die Evakuierung des SOS-Kinderdorfs aus Gaza ins Westjordanland gelungen ist, die dann doch immer wieder hoffnungsvoll stimmen. Und ich möchte auch noch mal daran erinnern, dass es vor einigen Monaten auch dazu gekommen ist, eine mehrtägige Waffenruhe in Gaza auszuhandeln, die es ermöglicht hat, über 100 Geiseln, die Hamas nach Gaza verschleppt hatte, freizubekommen. Darunter, glaube ich, auch 14 deutsche Staatsangehörige. Also ich glaube, wir sind nicht da, wo wir sein wollen. Das ist sicher so. Wie gesagt, die Lage in Gaza ist katastrophal und im Libanon gab es zuletzt eine weitere Zuspitzung. Aber deshalb werfen wir ja die Flinte nicht ins Korn, weil auch immer wieder Dinge in die richtige Richtung gehen.
Herr Jung.
Ja, die Nahost-Experten sagen ja einhellig, der einzige Weg, wie der Westen Israel zum Umlenken bekommen könnte, wäre tatsächlich Taten sprechen zu lassen, und zwar keine weiteren Rüstungslieferungen, insbesondere der USA, an Israel durchzuführen, versucht die Bundesregierung auf die Amerikaner einzuwirken diesbezüglich?
Nein.
Gibt es weitere Fragen zum Komplex Nahost? Das sehe ich nicht. Dann ist der Kollege in der Mitte erstmal dran mit einem neuen Thema.
Ja, vielen Dank. Tobias Heimbach, Stuttgarter Zeitung. Ich habe eine Frage an das BMVG. Und zwar gab es in der Welt am Sonntag erste Details über die Wehrpflicht. Können Sie dazu einmal kurz Stellung nehmen? Und an das BMJ dazu auch eine Frage. Und zwar können Sie noch einmal skizzieren, was Ihnen bei der Einführung einer Form der Wehrpflicht wichtig ist.
Dann fangen wir vielleicht mit dem BMVG an.
Sehr gerne, auch wenn ich natürlich einzelne Berichterstattung gar nicht kommentieren kann. Auch die vielleicht im Raum stehenden Daten, die da genannt werden, kann ich nicht bestätigen.
Genau, vielen Dank. Ich würde das auch nicht weiter hier kommentieren. Ich glaube, Herr Lindner und Herr Buschmann haben sich dazu in einem offenen Brief geäußert, was Ihnen da wichtig ist und was Ihnen nicht wichtig ist. Besonders das Wort Pflicht ist Ihnen dabei nicht so wichtig. Und da würde ich es gerne auch beibelassen und da gerne auf diesen Brief weiterhin auch verweisen.
Zusatz?
Ja, nochmal an das BMVG. Können Sie nochmal den Zeitplan skizzieren zu einer Wiedereinführung?
Der ist ja in der Absprache. Der Minister hat sich ja auch mit seiner Sicht der Dinge an die Öffentlichkeit gewandt und deutlich gemacht, dass wir diese Abstimmung, die ressortübergreifend jetzt stattfindet, natürlich nicht vorweggreifen können, sich aber natürlich wünscht, dass das so schnell wie möglich auch in der Regierung dann abgestimmt Richtung Parlament geht. Zeitlinien kann ich Ihnen nicht nennen.
Okay. Gibt es weitere Fragen zum Thema Wehrpflicht? Das sehe ich nicht. Dann machen wir in der Mitte weiter. Bitte schön.
Ja, ich habe eine Frage zu einer Veranstaltung, die hier im Vorhinein stattgefunden hat. Und zwar waren Vertreter von ehemaligen DDR-Vertragsarbeitern aus Mosambik hier in der Bundespressekonferenz. Und die fordern eben eine Anerkennung und gestaffelte Entschädigungszahlungen, die zeitnah erfolgen sollten. Und da die Frage wahrscheinlich ans AA und vielleicht an Herrn Hebestreit, inwieweit sowas in dieser Legislaturperiode noch kommen könnte. Und wie die grundsätzliche Haltung mit Blick auf diese Entschädigungsforderungen ist.
Also ich glaube, das müssten wir nachreichen.
Muss ich ganz genau so sagen, da erwischen mich völlig auf dem falschen Fuß.
Alles klar.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex, die wir dann mitgeben können? Zu dem jetzigen Zeitpunkt nicht. Dann ist Herr Jung damit an meinem
Thema. Ja, Thema Ukraine. Ich glaube, das geht an Herrn Fischer. Antonio Guterres, UN-Generalsekretär, hat nochmal angemahnt, dass die Gelder für den 2024er Humanitarian Response Plan, also das Geld für die Flüchtlinge bzw. die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten in der Ukraine, viel zu knapp bisher finanziert ist. Bisher sei nur die Hälfte der Fonds gefüllt. Hat die Bundesregierung erstens ihre Leistungen bisher erfüllt und kommt es in Frage, angesichts des finanziellen Mangels aufzustocken?
Also ich glaube, Sie wissen ja genauso gut wie ich, und das haben wir hier schon häufiger auch betont, dass die Bundesregierung der größte Unterstützer der Ukraine in Europa und weltweit der zweitgrößte Unterstützer ist. Und das betrifft natürlich auch die humanitäre Seite. Und zum Beispiel, ich weiß nicht, haben Sie verfolgt, haben wir ja gerade erst in den letzten Tagen unsere Hilfe für die ukrainische Energieinfrastruktur aufgestockt, um nämlich den von Putin angezettelten Kältekrieg, in dem er ukrainische Energienetzwerke, Kraftwerke angreift und systematisch zerstört, damit die ukrainische Bevölkerung im Winter friert und keine Wärme findet, indem wir da unsere Mittel erhöht haben. Also wir sind in vielfältigster Weise aktiv und stehen an der Seite der Ukraine.
Ja, aber jetzt hatte ich ja konkret nach dem UN Humanitarian Response Plan gefragt. Der ist absolut unterfinanziert. Was plant die Bundesregierung? Ihren Anteil zu erhöhen? Wie viel zahlt man aktuell?
Haben Sie da Zahlen? Herr Jung, die Zahlen kann ich Ihnen hier nicht sagen, aber was ich Ihnen sagen kann, ist, dass offensichtlich die humanitäre Lage in der Ukraine so ist, dass die Gesamthilfe auf globaler Ebene weiter erhöht werden könnte und es wäre immer noch nicht genug. Deshalb tun wir als Bundesregierung das, was wir tun können. Wir stellen alleine dieses Jahr knapp 8 Milliarden Euro zur Verfügung. Wir haben über 1 Million Flüchtlinge hier aus der Ukraine in Deutschland aufgenommen. Also ich glaube, wir tun, was wir können. Und wenn wir etwas zu dem UN-Plan sozusagen nachreichen können, will ich das gerne tun.
Danke. Herr Steiner dazu.
Ja, geht wieder an den Funke, in dem Fall dann zuständigkeitshalber. Ist die Bundesregierung darauf vorbereitet, dass möglicherweise eine größere Flüchtlingsbewegung aus der Ukraine angesichts der widrigen Lebensumstände im Winter kommen könnte?
Ach so, schon das Mikrofon, ja. Auch hier, Herr Steiner, würde ich ungern spekulieren wollen über mögliche Zunahme an ukrainischen Flüchtlingen. Wenn man so ein bisschen in die vergangenen jetzt 2 Jahre schaut, haben Änderungen im Frontverlauf nicht zu proportional größeren Anzahl an ukrainischen Flüchtlingen geführt. Deswegen, ich möchte von hier aus nicht spekulieren, sondern kann nur das unterstützen, was der Kollege Fischer gesagt hat, dass die Bundesregierung alles Erdenkliche tut und alles Mögliche tut, um die Ukraine bestmöglich zu unterstützen.
Dann nochmal als Nachfrage dazu. Es ging ja nicht um die Frage, ob der Frontverlauf sich verändert, sondern ob die Ukrainer in der Ukraine überhaupt noch weiter leben können in bestimmten Gebieten. Wenn keine Heizung mehr da ist, fällt das im Winter in der Ukraine häufig schwer. Das heißt, wäre die Bundesregierung vorbereitet, hat sie Vorsorgemaßnahmen getroffen, um gegebenenfalls einen größeren Bedarf für Flüchtlinge aus der Ukraine zu decken?
Wie gesagt, ich möchte von hier nicht spekulieren und habe versucht zu erklären, dass Änderungen im Kriegsverlauf nicht zu einer proportional höheren Zunahme an ukrainischen Geflüchteten geführt hat. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist auch, und das tun wir weiterhin, dass wir so oder so versuchen, auf europäischer Ebene zu erreichen, eine bessere Verteilung ukrainischer Flüchtlinge zu erreichen. Das ist aber alles unabhängig davon, um über mögliche Verläufe zu spekulieren. Da bitte ich um Rücksicht, dass ich das von hier aus nicht tue.
Und vielleicht ergänzend noch, ich habe ja vorhin dargelegt, dass wir gerade in dieser Frage präventiv unterwegs sind und dass wir gemeinsam mit unseren Partnern in Europa uns darum bemühen, die ukrainische Strom- und Wärmeversorger aufrechtzuerhalten, um nämlich Putins Pläne, das Land und die Menschen in einen eiskalten Winter zu stürzen, nicht aufgehen.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Herr Rinke, sonst hatten Sie auch noch eine Frage, sozusagen, die wir zurückgestellt hatten. So, dann würde ich die jetzt aufrufen, bitte schön.
Herr Kollatz, eine Frage an Sie. Wir hatten vorhin das Thema Taurus. Die Außenministerin hatte sich für eine Lieferung von Taurus ausgesprochen. Ich hätte ganz gerne gewusst, wie die Haltung Ihres Ministers ist.
Dazu hat er sich ja mehrfach ganz klar geäußert. Das ist zurzeit für uns kein Thema.
Dabei bleibt's. Also es kann ja eine zeitliche Entwicklung geben oder eine Entwicklung über die Zeit.
Ja, vielleicht habe ich was verpasst, aber ich habe nicht gehört, dass der Minister was Neues gesagt hat. Okay.
Gibt es weitere Fragen direkt zu diesem Punkt jetzt? Dann ist nämlich erstmal Herr Detjen dran mit einem neuen Thema. Ich habe Sie auf dem Zettel. Sie sind da, ne? Ist es da oder da?
Das. Da. Frage an Herrn Nebenstreit, an Herrn Funke, sicherlich auch Thema AfD-Verbotsverfahren. Da gibt es jetzt Berichte, dass es aus der Mitte des Bundestages heraus von Vertretern verschiedener Fraktionen einen Antrag auf ein Parteiverbotsverfahren oder eine entsprechende Entschließung des Bundestages geben soll. Wie steht die Bundesregierung dazu? Sind Sie darüber informiert? Und an das Innenministerium die Frage, hat es da Kontakte zum Innenministerium gegeben von den Abgeordneten, die das betreiben?
Also ich habe Medienberichte dazu zur Kenntnis genommen, aber ansonsten gibt es keinen neuen Stand über das hinaus, was ich am Freitag dazu hier geäußert habe.
Ich kann nur ergänzen, dass mir keine Kontakte bekannt sind. Die Ministerin selbst ist ja auch nicht Bundestagsabgeordnete und mehr kann ich auch nicht dazu sagen.
Herr Steiner dazu erstmal.
Ja, Herr Funke, kurze Nachfrage. Wäre das Bundesinnenministerium denn bereit, Formulierungshilfen zur Verfügung zu stellen, wie es in einem Gesetzgebungsverfahren üblicherweise der Fall wäre? Ist das überhaupt möglich für ein solches Verbotsverfahren?
Das ist mir tatsächlich nicht bekannt, müsste ich gegebenenfalls nachreichen. Ich glaube aber nicht, dass es sowas gibt, aber ich recherchiere das gerne.
Gibt es weitere Fragen zum Komplex? Herr Detjen nochmal.
Können Sie uns einen Stand geben über Materialsammlungen, die vom Verfassungsschutz oder im Innenministerium angelegt werden, um vorbereitet zu sein für den Fall oder sich darauf vorzubereiten, mit solchen Verbotsverträgen umzugehen oder sie selbst zu stellen?
Sie wissen, dass die Bundesregierung beziehungsweise das BfV das tut, wozu es gesetzlich ermächtigt ist. Es beobachtet die AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall. Das ist vom Oberverwaltungsgericht Münster auch bestätigt. Das ist die juristische Situation oder Komponente. Und da tut das Bundesamt für Verfassungsschutz, wozu es gesetzlich ermächtigt ist. Alles darüber hinausgehende ist eine politische Diskussion oder davon zu trennen ist die politische Diskussion. Und die ist genauso so zu führen. Das obliegt aber dem politischen Raum. Aber ja, das Bundesamt für Verfassungsschutz führt die AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall und führt dementsprechend nach dem Gesetz vorgesehene nachrichtendienstliche Maßnahmen vor. Durch.
Wenn ich da nachfragen darf, das ist ja die reguläre Tätigkeit des Verfassungsschutzes, des Bundesamtes, die Sie da beschreiben. Aber gibt es darüber hinaus einen Auftrag, eine Bitte der Bundesregierung, eine Materialsammlung anzulegen, die ja Voraussetzung dafür wäre, zu prüfen, ob ein Verbotsantrag fundierterweise gestellt werden könnte?
Das ist mir nicht bekannt, sondern mir ist bekannt, dass das BfV im Rahmen seines gesetzlichen Auftrags tätig ist.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann vielleicht machen wir erstmal die Nachlieferung des Auswärtigen Amtes.
Genau, zu der Mosambik-Frage. Es ist wohl so, dass die DDR 1979 ein Arbeitskräfteabkommen mit Mosambik geschlossen hat. Und nach unserer Kenntnis hat die DDR alle damit vereinbarten Verpflichtungen erfüllt und Verpflichtungen aus dem Abkommen, die auf die von der ehemaligen DDR auf die Bundesrepublik übergegangen sind, wurden ebenfalls vollständig erfüllt. Die ehemaligen Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeiter in der DDR haben aber in der Tat, und darauf werden Sie vermutlich hingewiesen haben, Forderungen an die mosambikanische Regierung. Und es ist Aufgabe der mosambikanischen Regierung, das jetzt mal in erster Linie zu adressieren. Und wir stehen über unsere Botschaft in Maputo in einem regelmäßigen Austausch mit Vertreterinnen und Vertretern ehemaliger mosambikanischer Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeiter. Das heißt, die Problematik, dass wir, ob nun DDR oder später dann auch die übergegangenen Verpflichtungen an die Bundesregierung, an die Bundesrepublik, unsere Verpflichtungen vollumfänglich erfüllt haben, aber die mosambikanische Regierung diese möglicherweise nicht gegenüber den Vertragsarbeitern, ist hier bekannt.
Dann hätte ich dazu eine Nachfrage, Herr Fischer, die Sie wahrscheinlich jetzt nicht spontan beantworten können, aber vielleicht können Sie uns dazu was nachtragen. Die Staatsministerin Keul war letzten Dezember in Mosambik, hat dort auch gesagt, da ist ein Handlungsbedarf. Das Gleiche hat der Menschenrechtsausschuss des Deutschen Bundestages in sehr eindringlicher Weise getan und gesagt, da ist ein sozusagen unabgeschlossenes Kapitel der Einheit. Das ist das, was vorhin hier auch geschildert worden ist. Und die Frage, auf die Sie dann vielleicht noch eine Antwort geben können, ist, welche Handlungsbedürfnisse, Möglichkeiten die Bundesregierung, das Auswärtige Amt, eventuell auch unterhalb der Schwelle förmlicher Entschädigungszahlungen, wie sie gefordert werden, sieht.
Sie erwähnten ja die Reise der Staatsministerin nach Mosambik und das sind natürlich genau die Themen, über die wir mit den mosambikanischen Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeitern bzw. ihren Vertreterinnen und Vertretern im Gespräch sind, aber genauso natürlich mit der mosambikanischen Regierung, die ja offensichtlich hier Leistungen, die die Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeiter erwartet haben, nicht ausgezahlt hat.
Herr Steiner dazu.
Herr Fischer, ist es dann eine Möglichkeit, möglicherweise direkten Einfluss auf die mosambikanische Regierung zu nehmen, wenn die ihren Verpflichtungen in diesem Kontext, die ja von Deutschland eigentlich garantiert waren und eigentlich ja diesen Vertragsarbeitern zustehen würden, da eine gewisse Umleitung vorzunehmen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gibt es ja aus dem BMZ-Etat manchmal auch Projekte, beispielsweise in Mosambik, da vielleicht die Geldflüsse an die richtige Stelle direkt zu lenken.
Sie können davon ausgehen, dass wir zu diesem Thema auch mit der mosambikanischen Regierung in Kontakt stehen.
Dass Sie dazu im Kontakt stehen, das hatte ich bereits aus Ihren Worten entnommen. Die Frage ist, wie wirken Sie auf diese ein, um entsprechende Ergebnisse zu erzielen?
Ich werde hier jetzt nicht spekulieren, aber Sie können sicher sein, dass wir da in einem, sagen wir so, diplomatischen Gespräch stehen.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich jetzt erstmal nicht. Dann ist Herr Jung dran mit einem neuen Thema.
Ja, nochmal Thema Ukraine. Etwas indirekt die Nord Stream-Sabotage, da gab es jetzt am Wochenende wieder neue Berichterstattungen, unter anderem, dass der ehemalige ukrainische Oberbefehlshaber Valery Saluzhny die Terroroperation autorisiert habe. Präsident Zelensky sei darüber nicht informiert worden. Herr Bestreit, erstmal grundsätzlich hält die Bundesregierung das Abstreiten seitens der ukrainischen Regierung weiterhin für glaubwürdig in dieser Angelegenheit. Und Herr Kollatz, können Sie uns sagen, wie oft der Verteidigungsminister Herrn Saluzhny, während er noch Oberbefehlshaber der Ukraine war, getroffen hat? Und hat der Verteidigungsminister mit Herrn Saluzhny auch über Nord Stream gesprochen?
Vielleicht fange ich an und kann Sie darauf verweisen, was ich hier auch immer, wenn die Frage aus einer anderen Richtung kommt, sage, dass die Untersuchung des Sabotageaktes gegen die Nord Stream Pipeline beim Generalbundesanwalt laufen, dass der Bundeskanzler mehrfach betont hat, dass er die Hintergründe für diese Tat aufgeklärt wissen will und diejenigen, die dafür verantwortlich sind, vor Gericht gestellt werden sollen. Mit Blick auf unsere Gespräche mit der ukrainischen Regierung kann ich Ihnen nur sagen, dass das auch dort ein Thema gewesen ist, auch immer wieder ist. Aber über Einschätzung kann ich Ihnen hier nichts mitteilen.
Herr Kollatz? Keine Ergänzung meinerseits zu Inhalten von Gesprächen des Ministers. Wenn diese öffentlich handhabbar sind, tun wir das in der Regel.
Können Sie uns vielleicht nachreden, wie oft der Verteidigungsminister Herrn Saluzhny getroffen hat?
Das kann ich nicht zusagen.
Wieso nicht?
Weil ich nicht weiß, ob das alles öffentlich handelbar ist.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex?
Noch eine Nachlieferung zu dem Humanitarian Response Plan. Also die Kolleginnen und Kollegen haben mir berichtet, das Auswärtige Amt 2024 bereits über 190 Millionen Euro für den Humanitarian Response Plan der UN bereitgestellt hat. Und das sozusagen ordnet sich, wie ich das ja vorhin geschildert habe, auch in unser Gesamtengagement ein. Und wir arbeiten an weiteren Maßnahmen und bereiten auch eine weitere Aufstockung vor. Und für die humanitären Bedarfspläne der Vereinten Nationen in der Ukraine wurden seit Beginn des russischen Angriffskriegs von Seiten des Auswärtigen Amts bereits über 1 Milliarde Euro, genau genommen 1,08 Milliarden Euro bereitgestellt.
Danke. Gibt es weitere Fragen dazu nochmal? Dann machen wir nochmal mit einem anderen Thema in der Mitte weiter. Bitte schön.
Genau, Stichwort Gewalthilfegesetz. Da gab es mal eine Ankündigung, dass Frau Paus, ich glaube, mit Frau Faeser etwas Dementsprechendes umsetzen wollen würden. Das würde darum gehen, unter anderem den Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung herzustellen, mehr Plätze in Frauenhäusern etc. Mit Blick auf das, was am Wochenende in Essen passiert ist. Dann die Frage eben zum einen ans Familienministerium, aber auch ans BMI, inwieweit dieses sogenannte Gewalthilfegesetz in der Umsetzung ist.
So, fangen wir mal mit dem BMI.
Ja.
Ministerium an und dann das BMI.
Ich kann da gerne was zu sagen. Vielen Dank für die Frage. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend arbeitet derzeit entsprechend der Vorgabe aus dem Koalitionsvertrag eine bundesgesetzliche Regelung, die das Recht auf Schutz und Beratung bei geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt absichert. Die Umsetzung des Auftrags aus dem Koalitionsvertrag wird aktuell innerhalb der Bundesregierung geprüft und wir streben an, zeitnah einen Referentenentwurf vorzulegen.
Und fürs BMI kann ich ergänzen, dass wir das Vorhaben unterstützen.
Das heißt zeitnah noch in diesem Jahr oder was heißt zeitnah?
Also zum konkreten Zeitraum kann ich Ihnen da jetzt keine Angaben machen.
Und ist es in der Ressortabstimmung oder habe ich das jetzt falsch?
Nein, es ist noch nicht in der Ressortabstimmung, sondern es wird eben, es ist der Schritt davor, es wird ein Referentenentwurf, also wir planen zeitnah einen Referentenentwurf vorzulegen.
Herr Jess mit einem neuen Thema, glaube ich.
Ja, Stichwort Exit-Strategie geht aber nicht ans Verteidigungsministerium, sondern an Herrn Hebestreit. Herr Hebestreit, wie sieht die Exit-Strategie des Bundeskanzlers im Hinblick auf die Ampel aus?
Ach, Herr Jessen, jetzt haben wir knapp eine Stunde und jetzt so ein Kasper. Also ist die Bundesregierung... Doch, nein, wirklich. Entschuldigung, das ist...
Das Wort Kasper ist aber trotzdem nicht angebracht.
Okay, dann nehme ich das mit dem Ausdruck tiefsten Bedauerns zurück. Die Bundesregierung arbeitet eng und vertrauensvoll zusammen und hat fest vor, bis ziemlich genau, glaube ich, in 364 Tagen ist die nächste Bundestagswahl angesetzt und nach den Plänen der Bundesregierung wird sie dann auch stattfinden. Bis dahin wird diese Bundesregierung eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten. Und es gibt keinerlei Pläne, Überlegungen, Erwägungen, das zu ändern.
Also auch wenn Kasper zurückgenommen wurde, wer sich Kasper Theater und Inszenierungen anguckt, muss dann schon immer fragen, wer ist Krokodil, wer ist Räuber, wer ist Kasper, wer ist der Polizist? Und wenn aus den Spitzen, und das ist der seriöse Kern dieser Frage, Herr Hebestreit, wenn aus den Spitzen des Ampelbündnisses von sämtlichen drei Parteiführungen massive Zweifel geäußert werden, daran, dass diese Regierung noch ein ganzes Jahr arbeitend übersteht, dann hat das nichts mit Kasperei zu tun. Und mich interessiert dann, und vielleicht beantworten Sie die Frage so, inwiefern erschweren diese massiven Bedenken aus den Parteispitzen die Arbeitsfähigkeit der Regierung?
Die Regierung arbeitet eng und vertrauensvoll miteinander unter herausfordernden Gegebenheiten seit Beginn dieser Regierung. Das hat viel mit dem russischen Überfall auf die Ukraine und der Folgen, die das für dieses Land gehabt hat, und noch weiterhin zeitig zu tun. Und ansonsten ist die Regierung so stark, dass sie alles, was da auf sie niedergeht und herausfordert, auch meistert. Und insofern werden wir ja ziemlich genau in 364 Tagen sehen können, wer von uns beiden in der Prognose recht behalten hat.
Herr Steiner dazu.
Ja, ganz kurze Frage, Herr Hebestreit, weil Sie so taggenau berechnen. Haben Sie sich einen Abreißkalender gekauft?
Nein, ich bin aber jemand, der sehr in Daten denkt und mir fiel das vergangenen Sonnabend auf, dass das der 28. September gewesen ist. Ein guter Freund von mir hat an dem Tag Geburtstag und erwähnte, dass es in einem Jahr dann der Wahltag sein würde. Und dann habe ich es tatsächlich geschafft, 364 Tage mir das zu merken.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Bitteschön. Zum nächsten Komplex. Wunderbar. Dann ist jetzt aber erstmal noch Herr Steiner mit einem anderen Thema.
Ja, geht an Herrn Pauli vom BMDV. Ich würde gerne wissen, nachdem das Wochenende jetzt auch vergangen ist, es gab vergangene Woche massive Kritik seitens einiger Breitbandverbände zum Thema Überbaupolitik, also die Doppelverlegung von Glasfaser in Deutschland. Massive Kritik am BMDV, dass die Bundesnetzagentur in ihrem Bericht zum Monitoring zum Überbau dass das BMDV dort unbotmäßig Einfluss genommen hätte auf die Feststellungen. Was sagen Sie Stand heute dazu?
Ich kann dazu sagen, dass es ein ganz normaler Vorgang ist, dass es zwischen den Häusern, also Bundesnetzagentur und BMDV, bei der Erstellung solcher Berichte auch Abstimmung gibt. Ich weise den Vorwurf einer massiven einseitigen Einflussnahme zurück. Das hat so nicht stattgefunden. Richtig ist, es gab einen kontinuierlichen Austausch bei der Erstellung dieses Zwischenberichts. Die erste Version war tatsächlich eine einseitige Version. Und es ist ein üblicher Vorgang, dass im Laufe solcher Abstimmungsprozesse etwaige Einseitigkeiten dann eben auch darauf hingearbeitet wird, dass diese korrigiert werden.
Herr Pauli, das heißt, ich habe das richtig verstanden, Sie werfen gerade der Bundesnetzagentur vor, dass die in der Erstversion einen einseitigen Bericht erstellt hätte zur Situation.
Es war einfach ein unvollständiger Zwischenbericht.
Und das heißt, dass die Bundesnetzagentur eigentlich ihre Arbeit an der Stelle nicht korrekt gemacht hat aus Ihrer Perspektive?
Nein, da muss man jetzt vielleicht auch sich im Detail anschauen, wie dieser Bericht erstellt wurde. Grundlage ist ja, also vielleicht um noch etwas weiter auszuholen, wir haben in der Gigabit-Strategie der Bundesregierung adressiert, dass wir das Thema Glasfaserüberbau, Doppelausbau ja, uns genauer ansehen wollen. Es gibt seit längerer Zeit in der Branche Berichte und Vorwürfe, die im Raum stehen. Um das umzusetzen, haben wir bei der BNetzA eine Monitoringstelle eingerichtet. Und bei der Monitoringstelle waren nun die Telekommunikationsanbieter, die ausbauenden Unternehmen aufgerufen, etwaige Fälle zu melden. Das ist jetzt natürlich kein abgeschlossener Prozess, sondern es ist ein kontinuierlicher Prozess. Und zu dem Zeitpunkt, als der erste Entwurf dieses Zwischenberichts vorlag, fehlte zum Beispiel eine ganze Reihe von Eingaben, die dann später noch nachgeholt wurden. Und im Angesicht dieser Entwicklung fanden diese Abstimmungen statt und dementsprechend wurde beim Bericht dann auch nachgeschärft.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Rinke dran mit einem neuen Thema.
Eine Frage an das Wirtschaftsministerium. Es geht um die Wirtschaftsprognose. Es gibt einen Medienbericht, dass die Bundesregierung die Prognose für dieses Jahr von 0,3 auf 0,0 oder sogar negativ herunterschraubt. Können Sie bestätigen, dass das so ist?
Das kann ich nicht. Ich kann Sie aber darauf verweisen, dass der Minister in Kürze hier im Oktober die Herbstprognose vorstellen wird und dann auch unsere Prognosezahlen für den kommenden Zeitraum und für dieses Jahr nennen wird.
Selbst wenn Sie noch keine Zahlen nennen können, haben Sie denn Indizien, dass die Zahlen sich schlechter entwickeln könnten, als das in der früheren Schätzung der Fall war?
Ich kann aktuell dazu nichts sagen und muss wirklich auf die Herbstprognose verweisen. Unsere monatlichen Pressemitteilungen zur wirtschaftlichen Lage sind Ihnen ja bekannt. Das sind die Verlautbarungen, die wir monatlich rausgeben. Ansonsten haben wir regelmäßig unsere Prognosen und die nächste findet in Kürze statt.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Jung mit einem neuen Thema dran.
Ja, nochmal das Thema vom Mittwocherhebestreit, weil Sie bisher keine Antwort uns geliefert hatten, die Sie versprochen hatten zum Thema Expertenrat, Gesundheit und Resilienz. Da hatte ich ja gefragt, angesichts der Satzung dieses Expertenrates, der die Mitglieder zur unparteiischen Erfüllung ihrer Aufgaben verpflichtet und weil das Kanzleramt Mitglieder aus wichtigen Gründen abberufen kann, wollte ich ja wissen, was mit dem Mitglied Streeck, Hendrik Streeck ist, der jetzt politisch aktiv ist, für die CDU antreten will und andere Mitglieder genau damit jetzt ein Problem haben und entweder er gehen soll oder die gehen würden. Wie ist der Handlungsstand
des Kanzleramts? Erstmal muss ich um Nachsicht bitten. Ich wundere mich, weil ich habe hier einen Sprechzettel, in dem das beantwortet wird, warum Sie den nicht bekommen haben. Dem gehen wir noch kurz nach. Ansonsten kann ich Ihnen sagen, der Expertinnenrat Gesundheit und Resilienz beschäftigt sich auf wissenschaftlicher Basis mit der Frage, wie Gesundheitswesen und Gesellschaft künftigen Gesundheitskrisen bestmöglich begegnen können. Ausschlaggebend für die Mitgliedschaft beim Expertinnenrat ist die wissenschaftliche Expertise. Und Grundlage für die Arbeit ist die verabschiedete Geschäftsordnung, die für alle Mitglieder gilt. Ich will sagen, ein außerhalb der eigenen Wissenschaftlichkeit, ein politisches Engagement steht dem erstmal per se nicht entgegen.
Naja, doch, weil da steht explizit drin, unparteiische Erfüllung. Und das
Entschuldigung,
meine Quellen im Expertenrat sagen, das heißt für alle Mitglieder keine Parteimitgliedschaften.
Das kann ich, die Interpretation würde ich mir nicht zu eigen machen und ich würde auch immer sagen, das unparteiische Verhalten ist dann im Gremium und für die wissenschaftliche Diskussion in diesem Gremium ausschlaggebend, aber das ist eine Debatte, die dann auch dieses Gremium, wenn es das anders sieht, führen muss und das ist mir bisher noch nicht untergekommen.
Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geboren der Hinweis, es lohnt sich, Jung und Naiv zu unterstützen, per Überweisung oder PayPal. Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss. Ehrlich.
Danke. Gibt es ja weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Dann machen wir. Nein, bitteschön.
Ich hätte eine Frage an den Hebestreit. Es ist ja übers Wochenende bekannt geworden, dass es in Brüssel ist am Freitag eine förmliche und damit rechtlich bindende Abstimmung zu den EU-Zöllen auf chinesische E-Autos geben wird. Ich wollte fragen, inwieweit es schon eine Übereinkunft innerhalb der Regierung gibt, wie die Bundesregierung dort abstimmen wird. Bei den vergangenen Abstimmungen dazu hat sich Deutschland ja immer enthalten. Danke.
Das kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mitteilen. Sie kennen unsere Position, was unsere Kritik an diesen Zöllen angeht.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Sehe ich auch nicht. Dann machen wir in der Mitte weiter. So.
Nochmal eine Frage an Herrn Hebestreit und auch an Herrn Funke. Im Freitag gab es Berichterstattung, was Abschiebungen in die Türkei angeht, dass man hier erheblich weitergekommen sei. Jetzt hat es in der letzten Woche das Treffen des Bundeskanzlers mit Herrn Erdogan in New York meines Wissens gegeben. Ist das so? Es gab dann über das Wochenende Dementis von türkischer Seite, dass es eben keinen Durchbruch geben würde. Wie ist aus Ihrer Sicht denn der Stand? Hat man die Probleme, die es gab, beispielsweise was die Flugzeuge angeht, ob das jetzt Charter- oder Spezialflugzeuge sind, hat man sich da jetzt geeinigt? Und wie sieht es im Moment aus?
Ich glaube, zu laufenden Gesprächen sage ich Ihnen ungern Detailliertes, was ich sagen kann, dass wir mit einer ganzen Reihe von Staaten sehr intensiv im Gespräch sind, was das Thema Rückführung angeht und die Kooperation mit Rückführung. Und solche Gespräche sind aus gutem Grunde vertraulich. Und auch mit der Türkei sind wir in kontinuierlichen Gesprächen.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Herr Steiner.
Ja, Herr Funke, da kann ich Sie jetzt trotzdem nicht so schnell rauslassen an der Stelle. Wenn die Berichterstattung der Kollegen gestimmt hat, geht es ja um bis zu 500 Personen pro Woche. Jetzt habe ich die Zahl der in diesem Jahr gekommenen türkischen Asylbewerber mal genommen und habe mal die Anzahl der Wochen dagegen gehalten. Da sind wir bei über 500. Das heißt, Sie hätten netto nach wie vor ein Plus. Kann das Ziel der Bundesregierung sein?
Die Rechnung habe ich jetzt auch die Schnelle nicht nachvollzogen, aber ich kann nur das wiederholen, was Herr Hebestreit gesagt hat, dass wir uns zu Details von Gesprächen, zu Rückkehrkooperation nicht äußern und insbesondere was Zahlen angeht, zumal Zahlen in die Zuständigkeit der Länder fällt, weil die nachher diejenigen abschieben, nicht der Bund. Aber nochmals, wir arbeiten an Verbesserung zur Rückkehrkooperation mit vielen Herkunftsländern. Die Türkei ist ein wichtiger Gesprächspartner dabei. Aber zu Einzelheiten muss ich darum um Verständnis bitten, dass sie vertraulich sind.
Gleichwohl ist es natürlich so, dass die Vereinbarungen, die den Rückführungen zugrunde liegen, ja eben nicht Aufgabe der Bundesländer sind, sondern Aufgabe der Bundesregierung. Das heißt, da sind Sie natürlich dann doch wieder die maßgebliche Stelle, auch insbesondere bei der tatsächlichen Rückführung über eben Flughäfen etc. pp. Die Grundlagen müssen Sie ja schaffen. Bis wann rechnen Sie denn tatsächlich jetzt mit einem Durchbruch? 14% etwa der Menschen in den Flüchtlingsunterkünften in Nordrhein-Westfalen sind türkische Staatsbürger. Das ist ja eine wesentliche Zahl.
Ja, auch da kann ich nicht spekulieren, sondern nur das wiederholen, was der Regierungssprecher gesagt hat, dass wir mit der Türkei fortlaufend über migrationspolitische Themen im Gespräch sind und insbesondere auch zur Rückkehrkooperation. Ich mich aber zu weiteren Details nicht äußern kann.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Gibt es noch andere Themen? Bitte schön, in der Mitte.
Hallo, Nina Hase, Deutsche Welle. China hat wieder Raketentests durchgeführt am Wochenende, über die sich auch Taiwan besorgt geäußert hat. Wie guckt die Bundesregierung auf diese jüngsten Raketentests?
Also, den letzten Raketentest, den ich im Blick hatte, war die interkontinentale Rakete. Ich weiß nicht, ob Sie die meinen. Dann war das, glaube ich, vor dem Wochenende.
Das und dann am Wochenende gab es wohl noch in der Mongolei einzelne Tests, nicht von Interkontinental, aber es seien Schüsse gefallen und Taiwan hat darüber sich besorgt geäußert.
Okay, zum Letzteren kann ich Ihnen nicht sagen, weil ich einfach sozusagen darüber keine Kenntnis habe, aber was diesen Test einer Interkontinentalrakete angeht, haben wir den natürlich gesehen und uns zur Kenntnis genommen und wir haben die besorgten Reaktionen der einiger indopazifischer Staaten und Nachbarn Chinas zur Kenntnis genommen. Und Sie wissen ja, Stabilität und Sicherheit in der Indopazifik-Region betreffen auch unsere und europäische Interessen. Und wir sind in diesem Kontext natürlich sehr besorgt über das rasante Wachstum des chinesischen Nuklearsenals und auch die fehlende Transparenz. Und wir fordern China weiterhin auf, in dieser Hinsicht Transparenz zu zeigen und sich stärker in der Risikoreduzierung und Rüstungskontrolle zu engagieren und sich umfassend an multilateralen Rüstungskontrollansätzen zu beteiligen. und für dieses Thema Verantwortung zu übernehmen. Das schließt insbesondere auch die Bereitschaft zum Dialog mit den USA ein und ein entsprechendes Gesprächsangebot der USA an China gibt es dazu auch.
Darf ich Stichwort USA noch ansprechen, auch die Ankündigung der USA jetzt an Taiwan Rüstungsgüter und Unterstützung bei der Ausbildung von militärischem Personal in Höhe von 500 Millionen Euro zu liefern. Das ist von heute. Gibt es ähnliche Überlegungen auch seitens Deutschlands, Taiwan in der Richtung zu unterstützen?
Das habe ich von dieser Stelle aus nicht zu kommentieren.
Gibt es weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann bedanke ich mich für heute und wünsche einen schönen Tag.